könnt gerne noch mal mit mir aufstehen. Ich würde nämlich gerne noch mal mit euch zum Einstieg in unsere Predigtserie das Vaterunser mit uns gemeinsam als Gemeinde beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ja, genau, wir sind seit einigen Wochen in unserer Predigtreihe Vater unser von Jesus beten lernen. Und das ist ja wie schon in den letzten Wochen ganz oft gesagt und wiederholt, einfach ein Gebet, das Gott uns zur Verfügung stellt und dass wir beten dürfen, dass wir beten sollen. Und genau, auch heute geht es darum weiter und heute werden wir uns den Bereich angucken. Jetzt muss ich einmal schauen, ob das klappt. Genau, es klappt. Werden wir uns den Satz in diesem Gebet angucken und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also geht es heute letztlich auch um das Thema Vergebung. Ich weiß nicht, wie ihr mit Vergebung umgeht. Ich glaube, dass das auch in unserem Leben ganz, ganz unterschiedlich ist und dass wir durch verschiedene Phasen in unserem Leben gehen. Und ich habe da mal so drüber geschrieben, bist du gestresst oder eher entspannt, wenn es um das Thema Vergebung geht? Wie gesagt, ich glaube, dass es da sicherlich Unterschiede auch in unserem Lebensweg, in unserer Entwicklung gibt. Aber vielleicht bist du heute oder in dieser Phase, in der du gerade steckst, eher gestresst, wenn du irgendwie das Thema Vergebung hörst. Vielleicht gibt es Streit in deinem Leben, Streit mit, weiß ich nicht, Freunden, mit deinem besten Freund, mit deiner besten Freundin. In der Familie ist es irgendwie schwierig und immer wenn man zusammenkommt, ist irgendwie Streit, man versteht sich nicht, man hat irgendwie immer Reibungspunkte. Vielleicht ist es auch ein schlechtes Gewissen Gott gegenüber, das dich irgendwie stresst und du hast irgendwie das Gefühl, naja, eigentlich bin ich gar kein guter Christ und irgendwie kriege ich das alles nicht so hin, wie ich will und hast da irgendwie Schwierigkeiten, zu Gott zu kommen, die Nähe zu suchen und das macht unheimlich viel aus in deinem Leben gerade. Oder es gibt einfach Druck, ne? Manchmal ist ja auch einfach das, ne? Entweder ist es etwas, was von mir aus meinem Inneren kommt oder eben auch von außen. Vielleicht hast du Eltern, Freunde oder wie auch immer, die von außen dir irgendwie Druck machen, die was von dir erwarten, die was von dir wollen, die was in dir sehen, was du vielleicht gar nicht so siehst und wo du denkst, hör mal, irgendwie muss ich das und das tun und das muss ich tun. Es gibt so viele Aufgaben und das stresst dich irgendwie. Oder aber es gibt, wenn du nicht gestresst bist, eben den Punkt, dass du sagst, eigentlich bin ich da ganz entspannt, mir geht's gut und ich habe gar keinen Stress und alles ist in Ordnung. Ich weiß, dass Gott mich liebt und ich weiß, er ist für mich gestorben am Kreuz. Er hat alles für mich getan und ich lasse mich so in seine Gnade fallen und alles ist in Ordnung. Dann kann es natürlich auch sein, dass du, und deswegen habe ich da diese Skala mit, als Bild mit aufgenommen, dass du eher in dem grünen Bereich bist und sagst, naja, alles gut, ne? Und ich bin ganz entspannt und mir geht's gut und ich weiß gar nicht, warum sich andere da irgendwie stressen. Vielleicht bist du so ein Typ, everybody's darling, ne? Ich suche auch keinen Streit, wenn es irgendwie Stress gibt, dann versuche ich mich da irgendwie so durchzuschlängeln und gehe da gar keine Konflikte ein. Ein Stück weit, ne, mich da so durchzuwuseln. Ne? Das führt dann vielleicht eher dazu, dass du, wenn es um das Thema Vergebung geht, dass du da denkst, naja, alles easy und ich bin ganz ruhig. Und ihr wisst ja, ich bin Pädagoge und welche Frage stellt immer ein Pädagoge? Jetzt bitte ich euch um eine Antwort.
Jesus.
Nee, als Pädagoge. Welche Fragen stellen immer Sozialpädagogen? Wer weiß das? Ja, was bringt uns das? Ist schon nicht schlecht. Ja, genau. Simon hat es erraten, viele andere auch. Wie fühlst du euch dabei? Und ich möchte euch jetzt mal einladen, euch mal ein paar Sekunden Zeit zu nehmen, euch mal diese Skala auch vor Augen zu führen und mal zu überlegen, wie ist es eigentlich gerade bei mir? Ich würde uns ein paar Sekunden Ruhe schenken und horch mal so in dich hinein, Und überleg mal so, auf welcher Skala-Seite bist du? Bist du eher im roten Bereich, bist du eher im grünen Bereich? Fühlt mal in euch rein, genauso sagt der Pädagoge, was macht das mit dir? Einfach um mal selber so ein bisschen zu überlegen, wo bin ich gerade? Also wir geben uns ein paar Sekunden Ruhe. Okay, vielen Dank, dass ihr da nochmal in euch gegangen seid. Ich will das jetzt auch erstmal so stehen lassen. Mir war ganz wichtig in der Vorbereitung, dass es mein Wunsch ist und dass mein Ziel ist, auch heute durch diese Predigt, dass wir ein Stück weit eine Antwort auf diese Gefühlslage finden heute, dass du eine Antwort findest auf diese Frage, wenn du eher gestresst bist, dass du vielleicht heute nach dem Gottesdienst eher vielleicht mit einem gnädigeren Gedanken hier rausgehen kannst, dass du eine Antwort findest auf diese Frage. Genau, die Frage ist, warum ist Vergebung überhaupt so wichtig? Ne, das ist vielleicht die Eingangsfrage. Wir sollen dieses Gebet beten und Jesus sagt uns und gibt vor, dass wir eben diesen Teil auch mitbeten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da habe ich mich in der Vorbereitung gefragt, naja, warum ist das denn so wichtig und warum legt Gott und Jesus da an der Stelle so viel Wert drauf? Und ich glaube, dass es einmal diese Antwort ist, dass Vergebung ermöglicht eine Beziehung zu Gott und hilft uns dabei, auch gesunde Beziehungen mit unseren Mitmenschen zu führen. Die Beziehung zu Gott ist letztlich das, worum es geht. Wir feiern hier jeden Sonntag Gottesdienst, wir kommen hier zusammen, wir feiern Lobpreis, so wie wir es eben gemacht haben. Wir singen zu Gott Lieder, weil wir uns eine Beziehung zu Gott wünschen oder weil wir uns wünschen, auch als Gemeinde, als Leitungsebene, all das, warum wir hier zusammensitzen, ist der Grund, dass wir uns wünschen, dass jeder von euch eine Beziehung zu Gott aufbauen kann. Und das Schöne daran ist, dass das nicht unser Gedanke ist und dass nicht wir uns irgendwann mal zusammengesetzt haben hier und überlegt haben, wir haben hier eine ganz tolle Idee, wir wollen das hier umsetzen, sondern Gott selber hat diesen Wunsch in sich tragen. Gott wünscht sich eine Beziehung zu dir. Das ist das, warum du erschaffen worden bist. Das ist das, warum es dich gibt in dieser Welt. Das ist der Grund, warum du atmest, dein Herz schlägt, warum du hier sitzt, warum du Familie hast, warum du Freunde hast, warum du einen Platz hast, an dem du stehst, weil Gott ganz bewusst gesagt hat, hey, ich möchte und ich wünsche mir, dass die Esther, dass der Ulf, dass wer auch immer von euch da ist und ich wünsche mir eine Beziehung zu euch. Das heißt, es ist kein Gedanke, den wir irgendwie erzwingen wollen, sondern das ist das, was in uns hineingelegt worden. Wenn wir in die Schöpfungsgeschichte gucken. Ich finde das für mich selber immer absolut begeisternd und schön, wenn ich darüber nachdenke. Da ist ein Gott, der hat Himmel und Erde geschaffen. Jetzt hatten wir die letzten Tage sternenklare Nächte, wo man die Sterne sieht. Und immer wenn ich die Sterne sehe, dann denke ich, boah, Wahnsinn. Das ist der Gott, der das irgendwie erschaffen hat, der jeden Stern an seinen Platz gesetzt hat. Eine unfassbare Fläche, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und dieser Gott, der das in seinen Händen hält, der ist bereit und der sagt, hey, ich möchte, lieber Simeon, zu dir kommen. Ich möchte, dass wir eine Beziehung zueinander haben. Und deswegen schuf er den Menschen und deswegen schuf er dich und mich und hat sich Gedanken über dich und dein Leben gemacht und hat gesagt, ich will, dass du existierst. Ich will, dass du da bist, damit wir zueinander in Kontakt treten können. Das Problem, und das werden viele von euch schon gehört haben, auch wenn ihr nicht im christlichen Kontext groß geworden seid, das Problem ist, dass die Sünde diese Beziehung stört. Ne? Auch alle kennen wahrscheinlich die Geschichte von Adam und Eva mit der Frucht, mit dem Apfel. Plötzlich hat der Mensch sich überlegt, eigentlich brauche ich gar keinen Gott und eigentlich kann ich das alles ganz gut alleine machen. Und wofür brauche ich denn jemanden, mit dem ich irgendwie Beziehung pflegen kann? Und das ist ja letztlich das, was Sünde bedeutet, dass ich mich abwende von diesem Gott, der mich erschaffen hat, der eine Beziehung sucht, dass ich sage, hey, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Und Sünde stört eben diese Beziehung. Und auf einmal ist es so, dass wir eben nicht mehr die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen durch die Sünde, weil uns das von ihm trennt und weil das auf einmal einen Graben aufgerissen hat, der zwischen Gott und zwischen den Menschen steht. Und Vergebung ist eben genau das, was diesen Graben eben neu überdecken will. Ne? Wir sprechen ganz oft, da werden wir später auch nochmal in der Predigt drauf zu sprechen kommen, dass da plötzlich eine Brücke gebaut wird, dass da plötzlich ein Weg ist, der über diese Schlucht hinwegführt, der uns wieder zurückbringt zu Jesus. Und das ist eben die Vergebung unserer Schuld, die Vergebung der Sünde, das, was uns von ihm trennt, das, was von ihm wegnimmt. Und was auch nochmal ein spannender Gedanke ist, finde ich, wir haben Michael hat letzte Woche über unser tägliches Brot gesprochen, das ja dafür steht, dass es letztlich, dass Gott uns das gibt, was wir wirklich zum Leben brauchen. Ne? Also nicht den Ferrari und nicht den schönen Urlaub in, weiß ich nicht, Übersee in der Karibik, sondern da haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was ist das, was wirklich wichtig ist und was existenziell ist, was unsere Existenz sichert. Und letztlich ist Vergebung genau das Gegenstück dazu. Die Vergebung ist die geistliche Existenz, das, was uns zusichert, dass wir mit Gott verbunden sein dürfen, dass wir mit ihm leben dürfen, dass wir mit ihm verbunden sein dürfen. Also ist Vergebung auch da wieder, wenn man es mal überträgt auf das Leibliche, ne? Also das, was ich wirklich zum Leben brauche, um jeden Tag aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, zur Schule zu gehen, zur Uni zu gehen, den Tag irgendwie zu überstehen, das ist das, was der Körper braucht, aber das, was meine Seele braucht, was mein Geist braucht, das ist das, was durch Vergebung ermöglicht wird und wo uns auf einmal ja, ein Zugang gegeben wird. Was kann und was macht Vergebung eben auch noch? Eine neue Rolle durch die Vergebung. Ich habe hier euch zwei Bilder nochmal mitgenommen. Und hat drüber geschrieben, vom Sünder zum Kind. Das erste Bild links, ihr seht, da habe ich euch mal so eine Festung mit aufgeführt. Das ist im Prinzip das, wie wir als Menschen ohne Gott, unsere Rolle als Menschen ohne Gott. Wir sind außerhalb der Festung, wir sind kein Teil davon. Wir stehen davor und letztlich ist ja die Frage, wenn man mal wirklich so vor so einer Burg oder vor so einer Festung gestanden hat, dann kann man sich ja die Frage stellen, wie kommt man da überhaupt rein? Meistens gibt es noch einen Graben und ein Wasser drumherum. Oder wenn man mal an die Königshäuser denkt, die es heutzutage ja auch noch gibt, ganz viele Wachen davor. Es ist hermetisch abgeschlossen, man kommt nicht einfach so da durch. Und wenn man es versucht, dann wird man wahrscheinlich mit aller Macht da rein verhindert. Das ist unsere Rolle. Als Sünder, als Mensch, der getrennt ist von Gott. Ne? Wir stehen davor, wir können eigentlich uns nur überlegen, wie ist der Weg da rein können eigentlich nur feststellen, dass es eben nicht möglich ist, in diese Festung reinzukommen, Teil davon zu sein, zum König zu kommen und Teil seiner Familie zu sein. Und die Vergebung, rechts habe ich euch nochmal ein Bild oder eine Karikatur von der Stiftshütte mit aufgenommen. Ihr wisst ja, ich liebe das Alte Testament und die Stiftshütte ist auch etwas, was mich einfach hochbegeistert und ich total gerne lese und total gerne drüber nachdenke. Und da ist es eben auch so, wenn man sich mal die Stiftshütte anguckt, da durfte auch nicht jeder rein und da gab es eben auch verschiedene Bereiche. Es gab in diesem Vorhof, was ihr da so ein bisschen seht, wo der Rauch ist, da gab es diese Brandopferaltare, Rauchopferaltare, wo die Priester und die Hohenpriester eben ihre Brandopfer gemacht haben. Da ist das Volk Israel hingegangen und letztlich war die Aufgabe immer, wenn ich irgendwie eine Schuld auf mich geladen hatte als Christ, als Jude, dann musste ich zu dem Priester und musste irgendwie ein einjähriges Schaf oder Rind mitnehmen, damit der Priester eben dieses Tier opfern kann, damit ich meine Schuld reinwaschen kann. Das war der Weg, um überhaupt wieder Zugang zu seiner Herrlichkeit zu kommen. Die Stiftshütte war ein Zeichen dafür, dass Gott in dieser Stiftshütte, über dieser Stiftshütte gelebt hat, im Allerheiligsten. Man hat das auch gesehen in der Bibel, wenn er mal nachliest, dass da eine Feuersäule in der Nacht drüber war. Also es war auf jeden Fall klar, dort lebt Gott und da ist Gottes Existenz, da ist Gottes Herrlichkeit, wohnt in dieser Stiftshütte. Und als Mensch konnte man eben nur aufgrund durch bestimmte Regeln eben reinkommen. Und dann gab es dieses Zelt noch, da gab es das Heiligste und das Allerheiligste drin, wo auch nur der Hohepriester einmal im Jahr rein durfte. Also ihr seht, und das ist ja vielleicht auch nochmal ein Hinweis darauf hin, was Vergebung wirklich auch bedeutet. Und es gibt unheimlich viele Regeln im Alten Testament. Das war gekoppelt in ganz viele, ja letztlich irgendwie auch Stresssituationen. Du konntest nicht einfach, so wie wir das heute können, auf deine Knie gehen, in dein Kämmerlein gehen und zu Gott beten und sagen, hey, ich möchte mal mit dir reden, sondern das war mit ganz, ganz viel Aufwand verbunden. Und diese Rolle hat sich durch die Vergebung eben verändert. Wir sind auf einmal nicht mehr der Sünder, der von außen irgendwie drauf gucken muss und der schauen muss, was muss ich denn jetzt alles tun, damit ich zu Gott kommen kann, damit ich mit ihm sprechen kann, damit ich um Vergebung bitten kann, sondern auf einmal gibt Gott uns das Recht, sein Kind zu sein, gibt Gott uns die Möglichkeit, ganz nah bei ihm zu sein und immer und jederzeit, jeden Tag, zu jeder Nachtzeit zu ihm zu kommen und zu sagen, hey, hier bin ich, lass uns reden und ich weiß, dass meine Sünde mir vergeben ist, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir haben es eben gesungen und ich darf daran glauben und ich darf es in Anspruch nehmen. Also auch da ist Vergebung ein ganz, ganz zentraler Punkt in unserem christlichen Dasein, dass wir einfach uns bewusst werden dürfen, wir haben eine neue Rolle bekommen und es ist eben eine ganz neue Situation und ich darf jederzeit zu ihm kommen. Genau, auch da wieder so ein bisschen der Gedankenhilfe, der Zugang ist ermöglicht ins Allerheiligste, also da, wo Gott lebt, da, wo Gott ist. In Apostelgeschichte 13, 38 und 39 steht, so sollt ihr nun wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass es Jesus ist, durch den ihr Vergebung der Sünden erlangt. Jeder, der an ihn glaubt, wird frei von aller Schuld. Das Gesetz von Mose konnte uns Menschen davon nicht lossprechen. Da ist genau diese Gedanken, die ich eben so ein bisschen angerissen habe, auch nochmal genau aufgegriffen. Das Gesetz von Mose, die 10 Gebote, all das kann uns nicht davon lossprechen, Fehler zu machen und fehlerhaft zu sein. Aber durch die Vergebung, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, durch sein Blut, durch sein Leib, das er gegeben hat, haben wir eben auf einmal die Möglichkeit, daran glauben zu dürfen, das in Anspruch nehmen zu dürfen. Und der Zugang ist auf einmal ermöglicht. Ich kann einfach in diese Festung reingehen, in das Allerheiligste und meinem Gott begegnen. Ein spannender Punkt finde ich auch in der Vorbereitung, den ich auch selber noch nie so richtig mir bewusst geworden bin, ist, dass wenn man sich ja mal darüber Gedanken macht, was Schuld eigentlich ist, dann fand ich den Gedanken unheimlich spannend und auch letztlich wichtig, dass man sich bewusst wird, dass Schuld immer auch eingezogen wird. Also wenn ich, bei irgendwem Schulden habe und habe meine Stromrechnung nicht bezahlt, dann ist es ja in der Regel nicht so, dass die Stadtwerke irgendwie nach 3 Wochen sagt, weißt du was, alles gut, brauchst du nicht bezahlen. Sondern dann kriege ich ein Schreiben und dann kommen dann noch 3 Euro Mahngebühren drauf und bei dem zweiten nochmal Mahngebühren drauf. Und wenn ich das nicht, wenn ich das weiterhin einfach ignoriere und nichts tue, dann werden irgendwann immer stärkere Maßnahmen ergriffen, damit ich diese Schuld begleiche. Und so ist das ja in vielen Dingen. Oder wenn wir in einem Streit leben oder wenn ich jemanden verletzt habe in meinem Leben oder in Mitmenschen und weiß, dass ich an der Stelle irgendwie mich falsch verhalten habe und dass ich da Unrecht getan habe, dann weiß ich eigentlich auch, eigentlich muss ich diese Schuld bereinigen und eigentlich muss ich da auch was tun. Sonst fällt mir das irgendwann auf die Füße und die Beziehung geht zugrunde und ich werde nicht mehr glücklich und mein Gegenüber wird auch nicht mehr glücklich. Also Schuld wird irgendwann auf jeden Fall eingezogen. Und wir leben ja nur, und das ist ja so das, was ich bei mir selber auch nochmal als Antwort gefunden habe, eben auch in dieser Zeit der Gnade, dass man sich oft denkt, ach ja, ist ja auch alles gut und Gott hat mir vergeben und egal was passiert, ich bin am Ende in seinem Reich und komme da irgendwann an, wenn ich nicht mehr auf dieser Welt bin. Und dann wird sowieso alles richtig schön und dass man sich manchmal in dieser Gnade so ein bisschen fallen lässt und sagt, naja, alles gut. Aber ich glaube, dass wir diesen Gedanken nochmal ganz bewusst mitnehmen. Denkt an dieses Entspanntsein. Ne? Vielleicht sind wir an der Stelle manchmal zu entspannt mit dieser Schuld, mit der Sünde, die manchmal in unserem Leben sind, wo wir uns ganz bewusst, wo Gott ganz bewusst uns unserem Leben ausklammern und sagen, in dem Bereich möchte ich jetzt nicht, dass du irgendwie Teil davon bist. Das kann und wird uns irgendwann auf die Füße fallen. Und das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen und dass wir sagen, dass Schuld wird irgendwann eingezogen. Und glaubt mir, wir leben in einer Zeit und wir leben in einer Zeit, wo es Krieg ist und wo es ein geistlicher Krieg ist. Und der Teufel und der Feind versucht gerade in diesen Punkten, an diesen Stellen, wo Schuld ist, wo schlechtes Gewissen ist, wo Druck ist, wo ich weiß, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Da setzt er an und sagt, hör mal, hier, jetzt habe ich was und da packe ich dich an. Die Bibel ist da sehr deutlich an ganz vielen Stellen, dass der Teufel da überhaupt nicht zimperlich ist und genau diese Punkte angreift, weil er weiß, dass er uns eben schaden kann. Also auch an der Stelle ist uns wichtig zu wissen und uns vor Augen zu führen, dass Schuld eingezogen wird und dass Gott durch die Vergebung uns am Ende sogar die Chance gibt, diese Schuld zu begleichen, zu sagen, hey, ich kann einen Neuanfang machen, ich kann einen Schritt machen und kann von neu anfangen. Und das ist ja sogar das Erstaunliche, dass Gott sogar die Schuld vergisst. Ne? Also wenn Gott allmächtig ist und alles kann, so kann er dann doch auch vergessen. Und das, was er an Schuld vergeben hat und was er an Sünde vergeben hat, das spielt keine Rolle mehr. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner und erstaunlicher Gedanke. Genau, das ist das, was so ein bisschen die Beziehung zu Gott, des Menschen mit Gott zu tun hat, was wir über Vergebung nachdenken. Mir ist nochmal wichtig zu sagen und zu überlegen, wie ich diese Vergebung empfangen kann. Vielleicht hörst du zum ersten Mal heute davon und hast dir noch nie so viele Gedanken darüber gemacht, was Vergebung bedeutet und was Vergebung mit Gott zu tun hat und was Vergebung mit deinem Leben zu tun hat, dann möchte ich dir einfach nur sagen, dass du es als Geschenk sehen kannst, das Gott dir gibt. Ne? Jesus, wir haben es eben auch gelesen, Gott hat entschieden, dass er seinen Sohn gibt. Ne? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jeden einzelnen Menschen von uns gehört dazu, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der ihn glaubt, eben neues Leben bekommt und ewiges Leben bekommt. Das ist das, was die Bibel uns verspricht. Und das ist ein Geschenk, das du annehmen kannst und an das du glauben kannst. Und wir alle glauben da ganz fest dran und deswegen stehen wir hier und deswegen ist uns das ein Anliegen. Also wenn du an diesem Punkt bist, dass du denkst, ich muss das irgendwie neu für mich in Anspruch nehmen, dann lies als ein Geschenk, das du annehmen kannst, das Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Gott wartet sogar darauf, dass du es annimmst, weil er ja wie so ein kleines Kind vor Weihnachten ist und sagt, wann kommt der Tag, an dem endlich diese Brücke gebaut wird und ich zu meinem Kind kommen kann und wir gemeinsam Gemeinschaft haben können. Genau, und in diesem Gedanken eben auch nochmal vielleicht der Hinweis, auch wie empfange ich Vergebung. Manchmal gibt es sowas wie ein schlechtes Gewissen oder auch Lügen, die du glaubst, die ganz bewusst vom Teufel in dein Leben gepflanzt werden, wo du sagst, ich habe doch so viel Schlimmes getan, ich habe so viel getan, da kann Gott mir nicht für vergeben und da kann es keinen Weg rausgeben. Da möchte ich dir heute ganz klar sagen, dass es nichts gibt, was Gott dir nicht vergeben kann und dass es nichts gibt, was dazu führt, dass Gott sich dir den Rücken zudreht, sondern er hat eben, wir haben es gerade eben, ich habe es gerade eben nochmal gesagt, er hat das Kostbarste gegeben, seinen einzigen Sohn. Und wer sowas macht, der wird nicht auf einmal schockiert sein und überrascht sein, was du dann doch vielleicht gemacht hast und sagen, hey, nee, dann lieber nicht, sondern er wird dir immer sein Gesicht zuwenden und wird dich immer wieder aufnehmen und du kannst es annehmen. und du kannst ja Gott begegnen. Genau, in dem Gebet, jetzt kommt es zum zweiten Teil, jetzt haben wir uns darüber Gedanken gemacht, was ist vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, was Vergebung für unsere Beziehung mit Gott bedeutet. Aber es ist eben auch ein Teil, den wir auch mitbeten sollen. Und da heißt es, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es geht also auch, wenn wir dieses Gebet beten, nicht nur um eine Beziehung mit Gott selber, sondern eben auch um meine Beziehung mit meinen Mitmenschen, mit den Menschen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe oder auch nicht täglich zu tun habe, aber die eben zu meiner Familie gehören, zu meinen Freunden gehören, zu meinen Arbeitskollegen gehören. Vergebung zwischen den Menschen. Matthäus 5, Vers 7 steht, glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Spannend finde ich, das Gebet noch genau oder korrekt übersetzen würde, dann würde es nicht heißen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, sondern dann müsste es heißen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Und das finde ich ist nochmal ein ganz spannender und wichtiger Aspekt, wenn man darüber nachdenkt, weil auf einmal ist es nicht so eine Folge von meiner Vergebung und mit Gott, sondern es ist letztlich ein Stück weit an eine Bedingung und an eine Erwartung geknüpft. Jesus sagt, du kannst nicht erwarten, dass Gott dir vergibt, wenn du im Streit mit deinen Nachbarn lebst, wenn du im Streit mit deiner Frau lebst, wenn du im Streit mit deinem Mann lebst, wenn du gewisse Dinge in deinem Leben hast, die nicht in Ordnung sind, sondern es geht eigentlich darum, dass es sagt, du musst die Dinge in Ordnung bringen und meine Erwartung ist, dass du auch deinen Schuldigern vergibst, weil sonst kann ich dir nämlich nicht vergeben. Auch da ist wieder dieser Gedanke ganz zentral, dass es um ein Geschenk geht, dass es um eine Beziehung geht. Und Jesus ist da sehr deutlich in dem Gebet und da finde ich, diese korrekte Übersetzung macht das nochmal sehr deutlich. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Also da ist schon eine Entscheidung getroffen und da geht es um eine Herzenshaltung. Ich habe euch dazu auch nochmal ein Bibelvers mitgebracht, den wir lesen können. Ich habe das überschrieben mit Recht und Unrecht. Das ist ja ein Thema, das bei uns Menschen immer ganz, ganz wichtig ist, zu Recht behandelt zu werden. Und Ungerechtigkeit ist etwas, wo viele Menschen eben auch ja, sehr, sehr laut werden. Und das geht so nicht. Und wenn wir jetzt über den Wahlkampf nachdenken, da sieht man das auch. Da geht es auf einmal viel um Unrecht, Unrecht. Und der hat das gemacht und der hat das nicht gemacht. Und auf einmal werden Gespräche mit diesen Menschen geführt. Und das ist, also geht es auf einmal ganz viel um Recht haben und Unrecht haben. Und wie gesagt, Matthäus 18, Vers 21 gibt zu diesem Gedanken auch nochmal ein ganz schönes Bild. Und zwar ist das Bild, das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist 7-mal genug? Nein, antwortete ihm Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 77-mal. Denn mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückbekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an, Herr, hab noch etwas Geduld, ich will wirklich alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich möchte ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen, und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Bis dahin. Genau dieses Gleichnis, was wir da in der Bibel lesen, im Matthäus-Evangelium lesen, macht es doch sehr deutlich, was gemeint ist. Da muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viele Worte zu sagen, um das zu verstehen. Ne? Das ist ja das Schöne an Gleichnissen, dass Jesus da sehr, sehr gut und sehr schlau auf unsere Ebene kommt und das deutlich macht, worum es geht. Es geht darum, dass du, wenn du Gottes Vergebung in Anspruch nehmen möchtest, dass ich, wenn ich Gottes Vergebung in Anspruch nehmen möchte, dass ich genauso bereit bin und in der Lage bin, meinen Mitmenschen, meinem Gegenüber auch Vergebung auszusprechen, auch gnädig zu sein, auch barmherzig zu sein und mein Herz nicht zu verschließen, weil da sonst eben an der Stelle es schwierig wird. Wenn man jetzt noch ein, zwei Verse weiterliest, dann ist es eben so, dass dieser Herr in diesem Gleichnis dann eben genau diesen Verwalter aufgrund seiner Unbarmherzigkeit eben dann ins Gefängnis steckt und ihn letztlich dafür bestraft, dass er eben ja nicht barmherzig war, dass er an der Stelle das nicht weitergegeben hat. Es geht also vor allem um eine Herzenshaltung, die wir lernen dürfen, wenn es um Vergebung untereinander geht. Und eine Haltung, die klar macht, hey, wenn ich mit all den Fehlern, die ich bin, mit all dem, was bei mir schiefgelaufen ist, mit all dem, was bei mir Unrecht ist, wenn ich da Vergebung empfangen möchte bei Gott, dass ich genauso bereit bin, eben meinen Mitmenschen zu begegnen und barmherzig zu sein und nicht nur 7-mal zu sagen, hey, ja, ich verzeihe dir, sondern eben auch 77 Mal am Tag. Und das wird, denke ich, reichen, um klarzumachen, dass es hier nicht um eine Punktzahl geht, nicht um irgendein Maß, nicht um irgendeine Anzahl an Taten, sondern dass es um eine Herzenshaltung geht, dass ich weiß, ich kann dir so begegnen, wie Gott mir begegnet ist. In der Vorbereitung habe ich mir noch überlegt oder mir die Gedanken gemacht, ja, ist das denn so einfach? Klar, wir haben Vergebung empfangen und wir können mit Gott in Beziehung treten und Gemeinschaft mit ihm haben und ganz nah bei ihm sein. Und natürlich wollen wir, zumindest gehe ich einfach davon aus, wollen wir auch barmherzig miteinander umgehen. Aber die Frage ist, ist das so einfach? Oder ist es manchmal vielleicht gar nicht so leicht? Wir hatten zum Beispiel, um das vielleicht mal deutlich zu machen, in meiner Klasse damals in der Schule, wir hatten eine Mitschülerin, die kam erst viel später zu uns in die Klasse. Die kam aus der Ukraine, die war dann eben irgendwie ab der 7. Klasse war die plötzlich bei uns. Und das war eine Person, die sehr arm war und sehr armen Verhältnissen gelebt hat. Und da war es eben so, dass sie oft eben immer dieselben Klamotten anhatte und dass es eben so war, dass diese Klamotten auch meistens nicht jeden Tag gewaschen wurden oder jede Woche gewaschen wurden. Das heißt, es hat einfach eine gewisse, hat eine gewisse Folge gehabt. Und ich kann nur sagen, dass dieses Mädel in unserer Klasse echt, echt gelitten hat, weil sie natürlich ausgelacht worden ist, weil sie natürlich irgendwie oft Thema war, weil man zu ihr gesagt hat, dass sie stinkt, dass sie immer dasselbe anhat, dass sie eine arme Person ist. Und es war wirklich, wirklich schlimm. Und ich kann mich da nicht mit Ruhm bekleckern. Ich habe da zwar, sagen wir mal, nicht aktiv irgendwie dran teilgenommen, aber ich habe eben auch nichts getan, damit sich das irgendwie verbessert und habe auch nicht dazu beigetragen, dass sie in Ruhe gelassen wird oder dass man irgendwie Verständnis für sie aufbringt. Und viele, viele Jahre später, nach der Schule, hatte ich dann nochmal irgendwie, ja, hat Gott mir das nochmal aufs Herz gelegt und gesagt, hey, du musst dich bei dieser Mitschülerin entschuldigen. Und habe das dann auch gemacht und habe sie irgendwie im Netz gefunden, über Facebook, und hat sie dann nochmal gefunden, habe ihr auch geschrieben und habe ihr irgendwie gesagt, ja, dass ich dann nochmal mir Gedanken zugemacht habe, dass es mir leid tut, dass ich da auch nicht mehr getan habe und so. Und es war natürlich der richtige Weg, mich zu entschuldigen für das, was eben da gelaufen ist, weil sie wirklich, glaube ich, eine ganz, ganz schwere Zeit hatte durch unser Klassensystem. Und sie hat das total dankbar angenommen und hat irgendwie auch total gut reagiert und hat gesagt, hey, das finde ich total schön, dass du dich entschuldigst und so. Und das war ganz gut, aber es kam viele Jahre später. Es hätte vielleicht viel früher kommen müssen. Aber dieser Schritt war gar nicht so einfach, ne, zu sagen, hey, ich habe da wirklich Mist gebaut und habe da wirklich mich nicht mit rumbekleckert. Und mir tut das leid, dass du da so eine schwere Phase durch mein Verhalten hattest. Ne? Und ihr werdet das kennen. Vielleicht habt ihr ähnliche Situationen mal erlebt. Und ich glaube, es ist sogar noch schwerer, wenn es um Menschen geht, die uns noch mehr am Herzen liegen. Also bei dieser Mitschülerin war es am Ende, hat mich das nicht so viel Überwindung gekostet, weil ich wusste nicht, wo die wohnt. Ich kannte die jetzt nur, dann hatte nur den Kontakt über online quasi, ne, und konnte aus der Ferne heraus irgendwie eine Nachricht schreiben und mich entschuldigen. Das hat mich aber nicht so viel gekostet, weil ich irgendwie nicht in den direkten Kontakt gehen musste, irgendwie nicht gesehen habe, was hat es wirklich mit ihr gemacht. Ne? Aber manchmal ist um Vergebung bitten und Vergebung untereinander auszusprechen oder seine Schuld und seine Sünde, sein Fehlverhalten zu offenbaren, gerade wenn es um Menschen geht, die einem vertraut sind, echt, echt wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und man redet da immer so leicht drüber und sagt, ach ja, du musst das mal machen. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, dann, glaube ich, können wir alle schnell feststellen, dass das eine riesen, riesen schwierige Aufgabe ist, sich bei jemandem wirklich zu entschuldigen und zu sagen, hey, da habe ich wirklich Mist gebaut und kannst du mir nochmal verzeihen. Und auch das, finde ich, bringt nochmal einen ganz spannenden Gedanken und einen ganz wichtigen Gedanken, auch wenn wir über Gott nachdenken. Für Gott bist du alles auf dieser Welt. Und du bist so wichtig für Gott und er hat seinen Sohn gegeben und du bist nicht einfach irgendein Unbeteiligter, irgendein Mensch von vielen, einer von, wie viel haben wir im Moment auf der Welt? 8 Milliarden, genau, nicht einer von 8 Milliarden, sondern du bist der, um den es Gott geht. Ne? Und du bist ihm so wichtig, dass er bereit war, seinen Sohn zu geben, seinen Sohn zu opfern, um Beziehung zu dir zu haben. Und ich bin mir fest davon überzeugt, dass Gott es wehtut, wenn wir nichts von ihm wissen wollen, dass Gott es wehtut, wenn wir ihn missachten, wenn wir seine Wege missachten, wenn wir nichts von ihm wissen wollen, wenn wir ihn nicht fragen. Gerade jemand, der alles gegeben hat, dem tut es mit Sicherheit weh. Und dieser Gott und dieser Jesus ist bereit, uns immer wieder mit offenen Armen zu empfangen und zu sagen, hey, ich bin hier und ich warte auf dich und egal, was du getan hast, lass uns gemeinsam in die Zukunft schauen und einen neuen Schritt gehen. Einander vergeben, wie gerade schon erwähnt, wie geht das? Genau, auch ganz am Anfang oder zu Beginn der Predigt habe ich gesagt, wir kommen nochmal auf die Brücke zu sprechen. Ich glaube, Vergebung geht, indem wir eine Brücke bauen, ne, indem wir eben diese Schlucht, diesen einen Hügel und den anderen Hügel, dazwischen ist Wasser, ein Tal, weiß ich nicht, irgendwas, was wir nicht überwinden können, indem wir sagen, hey, ich möchte eine Brücke bauen, ich wende mich dir zu als Person, ich gebe dir nochmal eine Chance und möchte dir begegnen. Ulf, kannst du einmal nach vorne kommen? Ich möchte das einmal nochmal so ein bisschen deutlich machen. Genau, du musst dich jetzt einmal umdrehen. So, genau. Herr Ulf, du darfst jetzt nicht reagieren. Ja? Ich versuche jetzt, mich bei dir zu entschuldigen, weil ich habe dir Unrecht getan und du machst einfach gar nichts. Ulf, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich weiß, das war echt blöd, was ich gemacht habe. Hey, Ulf. Hallo, hörst du mich? Ulf? Ich meine das ernst, ich wollte mich wirklich bei dir entschuldigen. Das tut mir total leid, was da vorgefallen ist. Aber irgendwie weiß ich nicht, was ich tun soll. Ulf, hörst du mich? Ulf, hallo? Hey? Okay, danke, das war's schon. Was Ulf nicht gemacht hat, ist eine Brücke bauen. Und ich wollte das an der Stelle so plastisch und so ein bisschen darstellerisch genau vormachen, weil es, glaube ich, sehr deutlich macht, worum es geht, wenn wir darüber nachdenken, Vergebung ja, zu praktizieren. In dem Moment, wo ich jemandem den Rücken zudrehe und sage, hör mal, mit dir will ich das überhaupt gar nicht mehr besprechen und mit dir will ich das überhaupt nicht mehr thematisieren, da habe ich als derjenige, der was jetzt in dem Fall von Ulf will, ich will mich entschuldigen und ich will ihm was erklären und will sagen, das tut mir leid, aber wenn Ulf nicht bereit ist, ja auch sich umzudrehen und auch die Brücke zu bauen, dann stehe ich ziemlich blöd da, dann habe ich eigentlich gar keine Chance, das irgendwie wieder gut zu machen. Und wisst ihr, das ist das, was Gott und was Jesus durch das Kreuz gemacht hat. Jesus hat sich an der Stelle an, durch seinen Tod, durch sein Kreuz, das Lobpreisteam kann gern schon nach vorne kommen, das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat sich auf einmal umgedreht, er hat sich den Menschen, er hat sich dir und mir zugewendet und hat gesagt, hey, bei all dem, was schiefgelaufen ist, ich bin bereit, dir nochmal neu eine Chance zu geben, mich umzudrehen und eine Beziehung zu ermöglichen. Da geht es schon noch gar nicht konkret darum, zu gucken, zu fragen, wer hat jetzt was gemacht und was ist genau vorgefallen, sondern allein um die Bereitschaft, dass ich mich umdrehe und dass ich bereit bin, eine Brücke zu bauen. Vielleicht sieht deine Brücke eher so aus, ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, das ist so eine Hängebrücke mit so ein paar Holzlatten und darunter strömendes Wasser, unruhiges Wasser. Ich wollte dir auch mit diesem Bild sagen, dass es völlig in Ordnung ist, erstmal so eine Brücke zu bauen, weil es geht nicht darum, dass du eine stabile und eine wunderschöne und die beste Brücke Europas baust, sondern allein um den Punkt, dass du bereit bist, dich umzudrehen und bereit bist, an den Punkt zu kommen, dass du sagst, hey, ich weiß, es ist irgendwie was schiefgelaufen, aber lass uns aufeinander zugehen, lass uns die Situation jetzt gerade so nehmen, wie sie ist. Denkt an diese Skala, ne? Wo seid ihr gerade? Ist es eher entspannt oder ist es zu entspannt? Ist es vielleicht sehr stressig und sehr stürmisch? Dann geht es darum, dass wir uns einander zubewegen und dass wir bereit sind, diese Brücke zu bauen. Und ich glaube, dass Vergebung bis zur Versöhnung ein Prozess ist. Das passiert nicht einfach so und es ist auf einmal alles in Ordnung und auf einmal liegt man sich wieder in den Armen und man kann wieder Zeit miteinander zu verbringen, sondern manchmal ist Vergebung eben dieser erste Schritt, sich umzudrehen, bereit ist, eine Brücke zu bauen, sich in die Augen zu schauen und dann Schritt für Schritt aufeinander zuzugehen. Wisst ihr, Gott macht das genauso. Jesus hat das sein Leben gegeben für dich und für mich und er hat das Blut verlassen und er hat gesagt, hey, ich möchte dir vergeben und ich habe dir vergeben und du bist mein Kind. Und was Jesus dann macht ist, er steht da und wartet. Er wartet auf unseren nächsten Schritt. Und das wartet er auch ab, solange wir eben Zeit brauchen. Manchmal brauchen wir länger, um diesen Schritt zu gehen, aber Jesus wartet und sagt, hey, ich bin hier und wenn du anklopfst, dann mache ich auf an meiner Bereitschaft, die ist da. Ich habe mich dir zugewandt, ich schaue dich an und ich warte auf dich. Und das ist letztlich das, was wir, glaube ich, heute auch nochmal ganz bewusst mitnehmen können. Wir vergeben, ne, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Vielleicht ist es eben gerade dieser erste Schritt, den wir machen sollen. Deswegen ist meine Frage an dich heute Morgen auch einfach, was ist dein nächster Schritt? Vielleicht bist du heute an dem Punkt, dass du sagst, hey, ich habe mir eigentlich nie darüber Gedanken gemacht, was Vergebung eigentlich bedeutet und was mir Gott mit Vergebung eigentlich schenken möchte, dann ist vielleicht heute dein Schritt, dass du sagst, hey, ich möchte mich diesem Gott begegnen und ich möchte mich diesem Gott öffnen, ich möchte mich diesem Gott auch zuwenden und hingucken und dieser Beziehung eine Chance geben. Da möchte ich gern gleich für dich beten, aber ich möchte auch eine zweite Frage mit kombinieren. Vielleicht geht es auch um eine Beziehung mit einem Menschen und du stehst an einem Punkt, wo du sagst, hey, ich weiß nicht, wie der nächste Schritt aussieht. Dann denkt an Ulf und an dieses Schaf. Ich fand das Bild so schön. Das hat ja auch den Rücken zugedreht. Und dann ist vielleicht dein nächster Schritt zu sagen, hey, ich bin, auch wenn es vielleicht wehtut und wenn es ein harter Schritt ist, ich will mich aber umdrehen und ich will mich, will mich auf den Weg machen, diese Brücke zu bauen. Da möchte ich auch für dich beten jetzt und möchte dir ganz viel Kraft und ganz viel Segen zusprechen, dass du diesen Weg gehen kannst. Und Gott ist mit uns und Gott ist bei dir. Und das Schöne ist, dass Gott dich da nicht allein lässt, sondern dass er dich an die Hand nimmt, wenn du das willst, und dass ihr gemeinsam euch auf den Weg machen könnt, diesen Vergebungs- und auch Versöhnungsprozess anzugehen. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann steh doch gerne auf und dann möchte ich für dich beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns liebst von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn gegeben hast und er gestorben ist am Kreuz und sein Blut vergossen hat, Jesus, dass er elendig gestorben ist dafür, dass wir Zugang haben zu dir, Jesus. Und ich möchte dich für jeden bitten, heute Morgen, der diesen Wunsch hat, der gespürt hat, dass du ihn rufst und dass du nur wartest mit offenen Armen, möchte ich bitten, dass du jeden Einzelnen segnest, der jetzt diesen Schritt wagen möchte, dass du diese Person abholst, dass du sie begleitest, dass du sie führst und leitest, dass du ihnen richtige Menschen an die Seite legst, die sie begleiten, Jesus, damit sie wachsen können in deine Beziehung hinein, Jesus. Das ist das Wichtigste in diesem Leben, dass wir mit dir zusammenkommen und dass wir eine Beziehung mit dir aufbauen und dass wir in Jüngerschaft treten und dass wir wachsen dürfen in den Plan, den du für uns hast. Ich möchte aber auch alle anderen hinlegen, Jesus, die heute Morgen irgendwie das Gefühl haben, ich muss, da gibt es Menschen, mit denen ich irgendwie einen neuen Schritt gehen muss, wo ich eine Brücke bauen muss, wo ich mich neu zuwenden muss, Jesus. Und das ist, mag manchmal wirklich ein schwerer Prozess sein, aber du bist mit uns, Jesus. Du bist ein Gott, der für Heilung ist und der für Wiederherstellung ist, der Neues schaffen will, der neue Wege eröffnen will, damit Menschen zueinander finden. Es geht um Liebe, es geht um Gnade und es geht um Barmherzigkeit. Es geht nicht um Recht und Unrecht, denn wir selber haben auch nicht das Recht gehabt, Kinder Gottes zu sein und haben es durch Gnade bekommen. Und so möchte ich bitten, dass du all die segnest, ganz besonders, Jesus, die sich jetzt neu umgedreht haben und die neu bereit sind, eine Brücke zu bauen, dass du jeden Schritt lenkst, dass du jeden Schritt bewahrst und dass du sie stärkst und dass du sie ermutigst. In Jesu Namen. Amen.